Wir gehen mal kurz in die Kreisliga beim Fußball. Seid ihr bereit? Egal, welche Mannschaften da jetzt gegeneinander gespielt haben, ist also ein reales Ereignis. Okay. Das ist 72. Minute, zwei Mannschaften in der Kreisliga und der Schiedsrichter muss Elfmeter geben. Und in dem Moment stürmt ein Spieler auf den Schiedsrichter zu und rempelt den komplett um. Der stürzt und fällt und der Unparteiische entscheidet sich dazu, die Partie abzubrechen. Und die Folge, dass der entsprechende 31-jährige Spieler, der sich danach nochmal echt aufrichtig schon während des Spiels entschuldigt hatte, dass er da irgendwie durchgedreht ist, aber trotzdem Sportgerichtsverfahren und hat eine einjährige Sperre bekommen. Aber irgendwie schon komisch, ein bisschen passt das in die Zeit. Ich habe jetzt gelesen, dass Schiedsrichter in Berlin zum Teil mit Bodyguards begleitet werden, weil da manchmal die was pfeifen, was andere pfeifen, nicht gefällt. Also ist schon merkwürdig. Es ist so die Frage, wie reagiere ich eigentlich, wenn ich merke, ich fühle mich jetzt vollkommen ungerecht behandelt, das ist alles irgendwie, das geht nicht richtig hier, das sehen die anderen doch auch so und was mache ich jetzt mit meinem Zorn, mit meinem Ärger? Ich hoffe, dass jetzt niemand schon jemanden umgehauen hat deswegen. Aber es gibt Menschen und ich glaube, da können wir jeder von uns das sagen, die uns das Leben schwer machen. Dass in gewisser Weise unser Stresslevel steigt und ja, ausgelöst durch andere. Albert Einstein kannte das Problem auch schon, da sind wir gut aufgehoben und deswegen mal ein Zitat von ihm: Der Hauptgrund für Stress ist der tägliche Kontakt mit Idioten. Also, vielleicht sind wir dann selber auch manchmal Idioten. Das möchte ich nicht ausschließen an der Stelle. Aber es gibt bestimmt ähnliche Situationen, die du erlebt hast oder wo ich auch selber gemerkt habe, Mensch, da habe ich mich aufgeregt oder sogar geschimpft. Und wie gehe ich um mit meinem Frust, mit meinem Zorn, mit meiner ganzen Situation, dass sich da so jemand vielleicht auch gegen einstellt? Wie gehst du mit Menschen um, die dir im Wege stehen? Also die dir so begegnen, dass sie das Leben schwer machen, dass sie dich auf die Palme bringen, dass du überlegst, was soll ich denn jetzt machen? Du erlebst die Dinge als persönlichen Angriff, obwohl das vielleicht nur eine Argumentation ist oder etwas, aber die stellt sich so gegen dich, dass du denkst, der hat was oder die haben was gegen mich und fühlt sich da angegriffen, isoliert vielleicht. Vielleicht ist es aber auch eine ganz andere Situation, dass du durch eine Person menschlich enttäuscht sind. Vielleicht war das die große Liebe, die du dir versprochen hast und daraus ist nichts geworden und dann entwickelt sich das so ganz anders. Oder dass du immer und immer wieder durch jemanden auch menschlich enttäuscht worden bist. Also Situationen, die sozusagen eine Berechtigung haben. Das kann ja auch sein, dass du vielleicht als Kind vielleicht von den Eltern oder auch einem Geschwisterteil immer wieder herabgesetzt wurdest durch Verhalten. Und das hat sich bei dir festgesetzt, bis hin, dass dein Selbstvertrauen heute vielleicht noch irgendwo einen Knacks hat. Das kann reingehen bis in die Ehesituation, dass es Situationen gibt, wo man den anderen manchmal als Rivalen oder sogar als Gegner erleben kann. Auch dazu gibt es ein Zitat, Loriot, manche kennen ihn noch. Eine glückliche Ehe ist eine, in der sie ein bisschen blind ist und er ein bisschen taub ist. Ich finde das gar nicht mal so schlecht. Man muss auch manchmal Dinge übersehen können oder überhören können. Also kann auch hilfreich sein. Aber jetzt hast du einen Arbeitskollegen oder einen Mitschüler oder Mitschülerin, die einfach deine Überzeugung nicht mitträgt. Und dann denkst du, wie geht denn das jetzt weiter? Dauernd diese Reibungspunkte, dauernd dieses Feindliche, dieses Schwierige, und ihr kommt einfach da nicht so recht zusammen. Was kann man tun? Wie damit umgehen? Und jetzt möchte ich doch mal die Gelegenheit geben, einen Moment still zu sein. Mal zu überlegen, wer ist denn diese Person, die du da jetzt gerade innerlich vorm Augen hast? Eine Person der Rivalität, eine Gegnerschaft, die du da spürst, etwas feindlich, feindseliges vielleicht sogar. Denk mal einen Moment drüber nach. Lass diese Person mal innerlich vor deinem inneren Auge erscheinen und dann heb sie dir auf bis zum Ende der Predigt. Ja, ich will, sag nicht, bitte nicht überstrahlen lassen. Das meine ich nicht, nein, nein. Aber dass ihr wisst, darauf kommen wir nochmal zurück. Wir haben vielleicht nicht Feinde im realen Sinne, aber es sind Menschen, die uns das Leben schwer machen. Darum geht es jetzt mehr. Und ich möchte hier mal etwas nochmal in diese Predigtreihe hineinkommen heute. Also Nächstenliebe statt Vergeltung. Das sind steile Worte heute. Ich sage mal so, das sind wahrscheinlich die steilsten Worte, die wir in der Bibel kennen. Und deswegen ist es auch so schwer, darüber zu predigen. Mir hat ziemlich viel Vorbereitung gekostet. Jesus ist sehr radikal. Aber anders, als wir das Wort belegt haben. Radikal heißt nämlich, er geht an die Wurzel. An die Wurzel. Und das ist gut. Und deswegen das Thema Nächstenliebe statt Vergeltung. Wie kann ich meine Feinde lieben? Um das Thema soll es hauptsächlich gehen heute, und ich habe mich entschieden, diese zwei Verse heute nicht, die ersten vier Verse nicht jetzt zum Hauptthema zu machen, sondern erst ab Vers 43. Ich lese sie aber deswegen trotzdem nochmal in diesem Zusammenhang. Ihr wisst, dass es heißt, Auge um Auge, Zahn um Zahn, sagt Jesus. Ich aber sage euch, setzt euch nicht zur Wehr gegen den, der euch etwas Böses antut. Im Gegenteil, wenn dich jemand auf die rechte Backe schlägt, dann halt ihm auch die linke hin. Wenn einer mit dir vor Gericht gehen will, um zu erreichen, dass er dein Hemd bekommt, dann lass ihm auch den Mantel. Und wenn jemand von dir verlangt, eine Meile mit ihm zu gehen, dann geh mit ihm zwei. Gib dem, der dich bittet, und weise den nicht ab, der etwas von dir ausleihen möchte. Das ist der Zusammenhang. Da hinein sagt Jesus dann die Worte: Ihr habt gehört, dass es im Gesetz von Mose heißt, liebe deinen Nächsten und hasse deinen Feind. Ich aber sage, liebt eure Feinde, betet für die, die euch verfolgen. So handelt ihr wie wahre Kinder eures Vaters im Himmel. Denn er lässt die Sonne über Böse und Gute aufgehen und sendet Regen für die Gerechten wie für die Ungerechten. Wenn ihr nur die liebt, die euch auch lieben, was ist daran Besonderes? Das tun sogar die bestechlichen Steuereintreiber. Wenn ihr nur zu euren Freunden freundlich seid, wodurch unterscheidet ihr euch dann von den anderen Menschen? Das tun sogar die, die Gott nicht kennen. Ihr sollt aber vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Ich nehme mal Bezug auf diese beiden Verse, und da heißt es ja, wen sollen wir denn lieben? Und die Rabbiner bezogen das damals auf den Nächsten und behaupten einfach, die Feinde zu hassen. Das ist im dritten Buch Mose 19 ganz anders beschrieben. 18. Vers heißt es, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Das heißt, die Rabbiner haben zwei Dinge einfach dazugepackt, geändert, sagen wir mal. Das eine ist, dass sie gesagt haben, ja, und deinen Feind sollst du hassen. Steht da aber gar nicht in dem Gebot. Und das zweite, die haben dieses wie dich selbst einfach weggelassen. Das heißt, die Liebe zum Nächsten, die hat vielleicht so ein gewisses Maß, so eine gewisse Grenze dann aber auch, ja, also die ist vielleicht gar nicht so groß. Vielleicht ist sie sogar nur so. Aber wenn du dich selbst liebst, dann ist die Grenze schon mal weiter. Und die anderen hassen, davon, wie gesagt, ist gar nicht die Rede. Und warum erwähne ich das? Weil Jesus hier im Grunde nochmal deutlich macht, nein, es geht darum, dass es unabhängig von der Rasse und von der Herkunft desjenigen ist. Der Nächste kann jemand ganz anderes sein, den du jetzt hier ausschließt. Weil wenn die Rabbiner damals daran gedacht haben, haben sie nur an ihr eigenes Volk gedacht. Und alle, die außerhalb des Volkes sind, haben sie sozusagen ausgeklammert. Und das ist eben ganz anders. Wir sehen das in diesem Vers nochmal in 3. Mose 19, Vers 34. Da heißt es, den Ausländer, der bei dir wohnt, sollt ihr wie einen von euch behandeln und ihr sollt ihn lieben wie euch selbst. Denn ihr selbst wart einst Fremde in Ägypten. Ich bin der Herr, euer Gott. Und das sehen wir bestätigt, dass Jesus das so sieht, in dem Gleichnis von dem barmherzigen Samariter. Der hat Hilfe gegeben an einen Feind. Das war jemand, der nicht zu dem Volk gehörte. Und deswegen kann man sagen, dass das auch von Jesus nochmal ganz deutlich so bestätigt wird. Er sagt eben sogar, ihr sollt eure Feinde lieben. Merkwürdig, dass das so eine hochgehängte Aussage macht. Er sagt aber nicht, ihr sollt diejenigen um den Hals fallen. Ja, so dieses, du bist eben noch mein Feind gewesen, jetzt bist du mein zweitbester Freund oder Freundin. Aber es ist eben doch die Agape-Liebe, die Liebe Gottes, die etwas gibt, obwohl du es überhaupt nicht verdient hast. Und das ist göttliche Liebe. Wenn etwas gegeben wird, was der andere von seinem Umgang oder von seiner Behandlung her sozusagen nicht verdient. Also Jesus legt uns nicht nahe, dass wir in unserem Denken und Fühlen jetzt komplett mit der Person in Einklang sind, sondern dass wir uns aber in dieser göttlichen Weise dieser Person verhalten gegenüber. Ihr also Gutes tun. Und das ist alles nicht so einfach mit der Feindesliebe. Ich habe ein sehr extremes Beispiel, aber vielleicht werden wir dadurch nochmal ein wenig bewegt, darüber nachzudenken, wie es sogar gehen könnte. Es geht in die Zeit des nationalsozialistischen Regimes. Es ist die Rede von Erino D'Apozzo. Und er ist von einem deutschen Militärgericht zum Tode verurteilt worden. Die sehen, der hat 3 Kinder, dann wurde das mildere Urteil in Anführungszeichen des Konzentrationslagers gewählt. Nach 9 Monaten hatte er schon ganz extrem abgenommen und dann war Weihnachten 1943 und er wurde vom Kommandanten hergerufen und dann kam er barfuß, oberkörperfrei und musste sich vor den Kommandanten stellen, der saß am Tisch und hatte einen richtig fein gedeckten Tisch und hat gegessen. Hier ein bisschen und dort ein bisschen. Und das hat D'Apozzo alles ganz genau beschrieben, wie es ihm auch ging damit und wie er sich innerlich aufgeregt hat, wie er vor Wut hätte platzen können und ihn anschreien können und wie er gebetet hat, Herr, hilf mir jetzt. Ich muss zugucken, wie der so am Tisch da ist. Und dann sagt der Lagerkommandant, nachdem er eine ganze Weile gegessen hat und dann noch ein Päckchen mit Keksen ausgepackt hat und damit anfing zu essen, deine Frau ist eine wunderbare Köchin. Ja, wieso? Ja, seit 7 Monaten schickt sie immer wieder Päckchen. Und da sind Kuchen und Kekse drin und ich habe sie genüsslich gegessen. Und dann wäre der D'Apozzo beinahe innerlich geplatzt und hat immer wieder gebetet, gib mir die Ruhe jetzt. Ich weiß, was meine Familie zu Hause absparen muss, damit die irgendwas noch zusätzlich machen und backen können. Und das hat er jetzt alles einfach ja, weggegessen. Und ich hasse eigentlich diesen Mann. Und es ging dann noch weiter, der Dialog. Er hat jedenfalls ihn... Der Pozzo hat dann gesagt zu ihm, ich bin reich, denn ich glaube an Gott und ich bin durch das kostbare Blut Jesu Christi erlöst. Der Krieg ging zu Ende, der Pozzo kam frei und er hat nach diesem Lagerkommandant gesucht, der wohl angeblich überlebt hat. Und nach 10 Jahren hat er ihn gefunden und hat an der Tür gestanden, klingelt. Und dann, als es geöffnet wurde, sagt er, wissen Sie, wer ich bin? Nein, ich bin die Nummer 17531. Erinnern Sie sich an Weihnachten 1943? Und jetzt wollen Sie sich an mir rächen, wahrscheinlich. Ja. Und dann hatte da Pozzo ein Paket dabei und er bat die Frau von dem ehemaligen Lagerkommandanten Kaffee zu kochen und die beiden drei sind dann reingegangen und haben Kuchen gegessen und Kaffee getrunken. Und er hat das erzählt. Und irgendwann hat der Lagerkommandant, der ehemalige, geweint und hat um Verzeihung gebeten. Und ein Jahr später bekannte er tatsächlich seine Schuld vor Jesus Christus und hat er und seine Frau das Leben Jesus übergeben. Ja, etwas, das wirklich erstaunlich ist, was diese Nächstenliebe statt Vergeltung bei ihm ausgelöst hat. Und wir stoßen da an Grenzen. Menschen, die immer wieder zu Unrecht und womöglich auch in Form von Gewalt oder anderem andere unterdrücken. Feinde, die uns ins Gedächtnis kommen, entweder anderen oder auch uns gegenüber. Und wo wir immer wieder an Grenzen kommen, zu sagen, Nächstenliebe üben? Solchen Menschen gegenüber? Wie stellt Jesus sich das vor? Und Jesus, er zeigt selbst den Maßstab. Er sagt, dass wir in einer Welt leben, ja, die andere Maßstäbe hat, aber dass dieser Maßstab Gottes etwas bewirkt, und zwar einen Kreislauf durchbricht. Gehen wir das mal entlang. Wenn jemand gedemütigt wird, dann will er sich rächen, demütigt den anderen. Der wiederum auch. Und dann geht das hin und her und das ist wie eine Spirale. Und wenn wir anfangen zu sagen, ich werde diese Demütigung jetzt einfach mal einen Moment aushalten oder dauerhaft, dann geht das andere in die Leere. Und nur so kann eine solche Spirale durchbrochen werden. Das ist das, was Jesus hier sagen möchte. Der erste Schritt ist damit getan, auch in eine friedvollere Beziehung und auch in eine Beziehung, die vielleicht, wie beim da Pozzo geschehen, dann in die Beziehung zu Gott führt. Wir haben einen Vers, den ich dazu nur kurz lesen möchte, Römer 12, Vers 20. Handelt stattdessen so, wie es in der Schrift heißt. Wenn dein Feind hungrig ist, gib ihm zu essen. Wenn er durstig ist, gib ihm zu trinken. Und er wird beschämt darüber sein, was er dir angetan hat. Das ist dieser Durchbruch dieser Spirale. Wenn wir in diese Feindesliebe schauen, merken wir, dass wir an Grenzen kommen, haben wir gesagt. Aber wir merken auch, dass Gott, ja, das haben wir in den Versen auch gelesen, seine Sonne über Gerechte und Ungerechte scheinen lässt. Das heißt, seine Barmherzigkeit gilt auch denen, die sich feindlich verhalten. Und das finden wir jetzt wahrscheinlich ungerecht. Aber mal ehrlich, sind wir nicht auch Feinde Gottes gewesen? oder sind es manchmal immer wieder neu und brauchen Vergebung? Und dass wir dann merken, wir haben den Segen erfahren. Wir haben uns doch im Grunde vorher auch um die Herrschaft aufgelehnt, Gott gegenüber, seine Gebote missachtet, im Großen und im Kleinen. Und trotzdem hat er mich, hat er dich bedingungslos geliebt. Und deswegen diese Feindschaft, die kann nur Jesus Christus durchbrechen. Epheser 2, Vers 4 und 5. Doch Gottes Erbarmen ist unbegreiflich groß. Wir waren aufgrund unserer Verfehlungen tot, aber er hat uns so sehr geliebt, dass er uns zusammen mit Christus lebendig gemacht hat. Ja, es ist nichts als Gnade, dass wir gerettet sind. So, jetzt sind wir bei der Feindesliebe und merken, wir kommen an Grenzen. Und dann wird hier aber nicht stehen geblieben. Jesus gibt einen Tipp. Und ich will nur, dass wir diesen einen Tipp heute mitnehmen, weil es gäbe noch mehr Strategien, die man aus der Bibel herausnehmen kann. Jesus gibt uns eine einzige Aussage und Hinweis. Was können wir mit diesen Menschen machen, die uns so begegnen? Beten und segnen. Naja, wenn das alles ist. Aber mach das mal. Mach das mal über einen längeren Zeitraum, für jemanden zu beten, die Person zu segnen. Was verändert sich? Kann das sein, dass deine Einstellung zu der Person sich ändert? Kannst du jemanden hassen, für den du betest? Kannst du jemanden hassen, den du segnest? Das wird ein Widerspruch und der löst sich in der Liebe auf und das ist das Gute. Und deswegen noch einmal, wir kommen an den Moment zurück am Anfang der Predigt. Das Bild darfst du jetzt wieder vorholen von der Person, den Personen, die dir jetzt vor Augen sind. Und jetzt haben wir mal eine Minute Zeit. Bete mal für diese Person. Bitte um Gottes Liebe, Vergebung, Segen. Ein Moment der Stille. Und dann beobachten wir mal, was sich verändert, wenn wir das in nächster Zeit weiter so machen. Ich weiß, dass wir überfordert sind. Das ist gar keine Frage. Das weiß Jesus auch. Und deswegen brauchen wir den, der beschrieben ist, als Tröster, als Beistand. Den, der Kraft gibt und Zuversicht gibt. Das ist der Heilige Geist. Bitten wir Gott auch um den Heiligen Geist, dass er uns diese Liebe, dieses Verständnis für die andere Person gibt. Und dann kommt noch ein Satz, der ist so unfassbar. Darum sollt ihr vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Ich sage, das ist die schwierigste Predigt, die ich bis jetzt gehalten habe. Wie soll man dazu was sagen? Wer ist alles vollkommen? Ich sehe keine Handzeichen. Sollt ihr doch aber sein. Haben wir jetzt versagt alle? Wir können das nicht. Wir können uns nur beziehen auf den, der vollkommen ist. Unseren Gott. Und deswegen heißt das hier auch, seid vollkommen mit Jesus unterwegs. Seid vollkommen im Heiligen Geist unterwegs. Und dann tun wir, was wir tun können. Aber es ist ein Bild, das wir hier vor Augen haben, das uns nur durch Gottes Gnade deutlich wird. Er schenkt uns Gnade der Vollkommenheit. Menschen zu lieben, die uns das Leben schwer machen. Ich lade ein zum Gebet. Lieber Herr und Gott, du bist es, der uns die Gnade schenkt. Du bist es, der uns die Liebe schenkt. Der die Feindschaft durchbrochen hat, Herr Jesus, damit wir versöhnt mit Gott leben dürfen. Danke. Danke, wo du das gewirkt hast. Danke, wo du Glauben geschenkt hast. Danke, wo wir wissen dürfen, was Frieden heißt, auch im Frieden mit anderen zu leben. Und du hast vor Augen, wen wir ja selber auch als feindlich oder schwierig in uns tragen, wo wir immer wieder unsere Auseinandersetzung haben und wir wollen lernen, Vergebung zu üben. Wir bitten dich auch um Vergebung, wo Gedanken oder Worte uns da immer wieder dass das Ganze schwer gemacht haben. Du hast die Feindschaft überwunden und wir bitten dich, dass du uns hilfst, dass wir in dieser Weise auch beten, segnen können, hilf uns zu lieben und in dieser Form, wie du es beschrieben hast, zu leben. Wir danken dir von Herzen. Amen.